Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute wieder Jörg als Gast begrüßen zu dürfen. Der erfolgreiche Buchautor ist seit 1994 Mitherausgeber der unabhängigen Eintracht Frankfurt Fanzeitung Fan geht vor. Er hat zahlreiche Bücher zur Historie von Eintracht Frankfurt, zur Fankultur und zum Groundhopping, aber auch zu allgemeinen Fußballthemen veröffentlicht. Im Arité Verlag ist von ihm zuletzt das wirklich fesselnde Buch Fußballkatastrophen, Tragödien, Schicksale und skandalöse Verschleierungen erschienen. Dabei werden in den Texten zu den Unglücken, Bus- und Zugunfällen, Stadionkatastrophen und auch Verbrechen rund um den Fußball kaum fassbare Ursachen deutlich. Fast alle Fälle wären bei einem verantwortungsvolleren Handeln vermeidbar gewesen oder weniger folgenreich ausgefallen. Über einige der Ereignisse sprechen wir in der aktuellen Podcast-Episode. Lieber Jörg, schön, dich erneut im Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, sehr gerne.
Wie kam es denn dazu, dass du ein Buch mit so einem schweren Thema, also dass du das angegangen bist und geschrieben hast?
Es ist häufig so, dass bei mir ein Buchprojekt aus dem anderen hervorgeht, weil man irgendwann eine Idee hat, geboren hat. Und so ist es bei meinen letzten Büchern auch gewesen und eben auch dem Katastrophenbuch. Ich bin über Fälle gestolpert, wo ich gesagt habe, das ist ja so interessant und das wird nicht der einzige Fall sein, auch wenn es um eine Fußballkatastrophe gegangen ist. Es gibt kein wirkliches Buch über solche Fußballkatastrophen. Es gab mal ein Buch über Katastrophen des Weltsports, aber auch nicht auf Fußball alleine bezogen. Und ich nehme mich mal des Themas an. Mir war klar, das ist kein einfaches Thema. Hier geht's um Tod. Und von daher war ich auch zurückhaltend, ob ich denn einen Verlag finde. Denn es war von Anfang an klar, das wird dann kein Buch mit einer hohen Auflage sein können. Und wer weiß, wie viel Leser das nur findet, so fesselnd die Texte auch sein mögen und so aktuell sie auch sind, weil es zu vielen Katastrophen selbst nach vielen Jahren, teilweise nach Jahrzehnten noch neue Informationen gibt.
So ist es wohl. Ich will, bevor wir zum Buch kommen, vielleicht dich noch mal ganz kurz vorstellen. Wir haben das ausführlich in der letzten Episode gemacht, aber ein Themenfeld haben wir nur angerissen. Das ist, dass du Groundhopper bist. Du hast ein Buch auch geschrieben. Normalerweise ist es so, dass man anfängt, hoppen zu gehen, wenn vielleicht der eigene Verein irgendwie sich so ein bisschen, wenn man Schwierigkeiten hat oder enttäuschte Vereinsliebe hat. Das kann es ja bei dir eigentlich nie gewesen sein. Du bist Eintracht-Fan durch und durch, hast da auch intensiv mit deinem Magazin. Also du bist immer da und immer für den Verein da. Wie kam es denn dann, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt hoppen? Hast du das zwischendurch gemacht, zusätzlich oder als Ersatz zu deinen Eintracht-Spielen?
Ja, ich muss es korrigieren. Ich habe mich nie als Groundhopper verstanden. Ich bin durch die Fanzeitung mit Groundhopping konfrontiert worden und weil ich eben diesen verrücktesten Groundhopper, den Länderpunktekönig Carlo Fasan kennengelernt habe, interviewt habe für Fan geht vor. Ich habe Fotos von ihm gesehen, die er überall auf der Welt gemacht hat, bis nach tiefste Afrika. Ich konnte nicht fassen, wie man Groundhopping in Afrika macht, mit dem Fahrrad durch Burkina Faso fährt, auf dem Weg dann ins nächste Land, um unterwegs Fußballspiele zu besuchen, Stadien aufzusuchen. Und dadurch ist mein erstes Abenteuer-Groundhopping-Buch entstanden. Und in dem habe ich viel von diesen verrückten Geschichten auch von Carlo Fasan eben aufgegriffen und so viel wie möglich versucht, auch von anderen Groundhoppern kuriose Geschichten zu bekommen und zu präsentieren. Das Buch ist übrigens vor etwa 2 Jahren nochmal neu veröffentlicht worden, komplett neu gesetzt und auch erstmals in Farbe. Kleinere Auflage, aber auch eine Besonderheit. Es ist auch so eine Geschichte, die man dann gerne macht, auch wenn das schon lange her ist, dieses erste Buch. Dadurch sind 2 weitere Bücher entstanden. Aber um über das Thema schreiben zu können muss man sich eben selbst ein Bild machen. Und das heißt, man macht auch ein paar Groundhopper-Touren. Und mit einem anderen Frankfurter bin ich dann sowohl auf die Insel, Belgien, Niederlande, Tschechien gefahren. Das sind so vielleicht die klassischen ersten Länder, wo die Groundhopper hinreisen, außer natürlich im eigenen Land. Und habe dort mit meine Erfahrungen gemacht. Und das gehört dazu, wenn man sich mit einem Thema dann wie Groundhopping auseinandersetzt oder auch bei anderen Büchern mit anderen Themen. Man muss da auch ein bisschen eintauchen, um das alles selbst nachempfinden zu können, wie das ist, was die Besonderheit ist, irgendwo zu einem Stadion zu kommen, das verrückt aussieht oder das eine eigene Fanszene hat, die irgendwie ganz toll zu bestaunen ist, sage ich mal. Oder auch diese ganzen Reiseerlebnisse, vielleicht auch Hindernisse mal alle selbst mitzuerleben. Dadurch ist dann auch nach außen vielleicht mal der Eindruck entstanden, dass ich auch Groundhopper bin. Ich bin ja selbst nach Argentinien, wo ich mit Fari, also Carlo Farsang, zusammen einen Film gedreht habe, wo ich in 15 Tagen 14 Spiele gesehen habe und wo wir Aufnahmen gemacht haben. Ich bin mit ihm in Neuseeland gewesen, wo wir ein Spiel gesehen haben, aber auch da getrieben durch meine, ich reise gerne und da war das sicherlich eine wichtige Komponente, dass man diese Tour gemeinsam gemacht hat, ja. Und ich bin auf Seychellen gewesen zum Spiel Seychellen gegen Mauritius. Aber auch alles, was ich gemacht habe, wäre nirgendwo der Schluss raus, ich wäre wirklich Groundhopper, sondern für mich waren das auch quasi Projekte, wo ich eingetaucht bin, wo ich geguckt habe, was kann ich Tolles mitnehmen, um zu berichten.
Der Groundhopper oder die Hopperin ist ja nicht immer nur beliebt. Also es gibt ja oft auch Vorurteile, insbesondere von Fans. Und dann gibt es vielleicht auch den ein oder anderen Hopper, der außerordentlich aufdringlich ist, weil er wenig Respekt vor kleinen Fanszenen hat. Kannst du das auch nachvollziehen, dass es manchmal auch Kritik gegenüber den Hoppern gibt oder dass sie manchmal auch unerwünscht sind?
Ja, es gibt welche, die wollen sich einen Status erkämpfen oder sind ziemlich egoistisch drauf, bestimmt. Es gibt auch innerhalb von Groundhopper-Kreisen auch mal Auseinandersetzungen oder Reibungen. Aber ich glaube letztendlich, viele wollen ihr eigenes Ding machen. Trotzdem gibt es viele Groundhopper, die zusammen sich verbünden, um irgendwo hinzureisen und sich Spiele gemeinsam anzusehen und auch davon zu profitieren dann.
Du hast gesagt, du hast im Prinzip so eine kleine Touren immer ebenfalls gemacht oder hast ebenfalls Eindrücke gesammelt. Gibt so eine Top 3 der schönsten Plätze, die, wo du sagst, von deinen wenigen, die du so jetzt besucht hast, also dass du jetzt nicht intensiv auf Punktejagd gegangen bist, so habe ich dich zumindest verstanden, aber gibt's die Top 3 der Plätze, wo du sagst, also die sollte jeder, der die Möglichkeit hat, einmal sehen können?
Das bin ich in der Tat noch nie gefragt worden. Ich habe mir da auch noch nie Gedanken gemacht. Aber die Bombonera, also das Heimstadion von den Boca Juniors, gehört bestimmt dazu, würde ich sagen, ja.
Dann lass es das mit dem Groundhopping sein und lass es zu deinem Buch kommen. Das ist ein alles andere als ein gewöhnliches Fußballbuch. Es geht weder um erfolgreiche Vereine oder Karriere eines Spielers, sondern es wird von vielen Unglücken erzählt, die den Fußball in den vergangenen 150 Jahren begleitet haben. Auch hier die Frage, wie hast du auch hier die Informationen zusammengetragen? Du hast schon gesagt, das ist so im Prinzip im Anschluss entstanden, aber dann kommen immer wieder neue Fakten hinzu. Ich nehme an, dass du dann wieder Internetrecherche betrieben hast, wieder in die Bibliothek gegangen bist und daraus letztendlich ja die ganzen Ereignisse zusammengetragen hast.
Das ist richtig. Auch hier natürlich die Deutsche Nationalbibliothek an Büchern. Aber normalerweise findet man zu diesen Unglücken nicht viel. Vielleicht ein bisschen was im Ausland. Ansonsten ist das Internet sehr wichtig. Und das ist auch das erste Buch gewesen, wo ich durch Übersetzungen viel an Material noch gefunden habe. Also zum Beispiel gibt es ein Zugunglück von deutschen Fußballfans im Jahr 1954 auf belgischem Gebiet, die sind vom Spiel aus Wembley gekommen. Diese Katastrophe ist eigentlich in Fußball-Deutschland irgendwie unbekannt. Ja, also es ist eine Zeit weit vor der Zeit, als ich gelebt habe. Ich bin 1970 geboren worden. Das ist ein Unglück von 1954. Aber ich war doch erstaunt, dass es dazu eigentlich kaum Dokumentation irgendwie gegeben hat. Die habe ich im Ausland gefunden.
Kannst du erklären, warum das so ist?
Nee, kann ich. Also wie gesagt, auch wenn ich natürlich in gewisser Form Historiker bin, ja, mich auch sehe als Eintracht-Historiker, dass es da so eine Quellenlage gab, wo man nicht viel gefunden hat, es war jetzt für mich etwas überraschend.
Das Buch beginnt mit beinahe Katastrophen. Kannst du kurz erläutern, was du damit meinst?
Ich habe zwei Vorfälle herausgegriffen, wo die Geschehnisse kurz vor einer Katastrophe gewesen sind. Und bei Katastrophe ist es häufig so, dass natürlich die Betroffenen verunglücken, häufig sterben und entsprechend danach auch nicht davon berichten können. Und bei den herausgegriffenen handelt es sich um ein Spiel im Wembley-Stadion, als es noch Empire Stadium hieß, 1923. Das kennt man vielleicht als das Finale des Weißen Pferdes. Der Hintergrund, es gab da einen berittenen Polizisten, der auf einem weißen Pferd unterwegs war, neben vielen anderen berittenen Polizisten auf einem schwarzen Pferd. Und das Stadion ist sowas von überfüllt gewesen, wo ein Gedränge stattgefunden hat. Das wäre es da zu einer Panik gekommen, hätte es mit Sicherheit ganz, ganz viele Tote gegeben. Die Organisatoren haben damals nicht geglaubt, dass so viele Leute kommen und haben dann Unmenge Werbung noch gemacht. Und dann sind die Zuschauer gekommen und haben die Mauern quasi überstürmt. Die haben an den Seitenlinien gestanden. Die haben auf dem Spielfeld gestanden und wurden von den Polizisten auf den Pferden zurückgedrängt. Und es gab tatsächlich nur, soweit ich es im Kopf habe, eine Handvoll von leicht Verletzten durch eben das Gedränge. Und im Nachhinein, vor allem wenn man danach dann die Katastrophen sieht, wo es zu Paniken gekommen ist, zu Überfüllungen, zu ganz schlimmen Katastrophen, ist es eigentlich fast ein Wunder, dass da gar nicht mehr passiert ist. Wie bei diesem Spiel in dem Wembley-Stadion oder eben das zweite Beispiel, als Racing aus Buenos Aires mit dem Flugzeug unterwegs gewesen ist, innerhalb von Kolumbien im internationalen Wettbewerb zum nächsten Spiel reisen wollte und das Flugzeug in derartige Luftlöcher gekommen ist und kurz vorm Absturz war. Da wird dann ganz genau berichtet, wie das an Bord gewesen ist. Das sind also in dem Sinne zwei Ausnahmetexte in diesem Buch, wo es aber letztendlich keine wirklichen Opfer dann am Ende gegeben hat.
Und ich glaube, es gibt noch so einen Text, der ist nicht im Buch, den hast du auf der Internetseite des Arete-Verlags, wird er wiedergegeben. Da geht es um deinen Herzensverein und der Text heißt, als Eintracht Frankfurt knapp einer Fußballkatastrophe entkam. Kannst du die Hintergründe dieser Geschichte wiedergeben?
Ja, und vor allem, warum ist es nicht im Buch? Es ist eigentlich eine Katastrophe, weil es 6 Tote gegeben hat, 6 tote Polizisten. Die Eintracht war 1994 in Kolumbien unterwegs, war zu einem Testspiel gegen die Nationalmannschaft dort eingeladen. Es ist auch so gewesen, dass der Drogenkrieg dort noch geherrscht hat. Und einer der Drogenbarone, Pablo Escobar, war zu dieser Zeit, wurde gesucht und dessen Familie wurde in Frankfurt festgehalten. Und dann ist es so gewesen, dass dadurch, dass Telefonate, die mit der Familie stattgefunden haben, zwischen Kolumbien und Frankfurt, die Polizei in Kolumbien rauskriegen konnte, wo Escobar sich aufhält. Dadurch haben sie ihn gekriegt und er wurde dann ja auch getötet. Und das wollten aber das Drogenkartell in Medellin damals nicht so hinnehmen. Und man hat nach einer Rache für Frankfurt gesucht. Und nun war ausgerechnet Eintracht Frankfurt dort vor Ort. Und dann ist dieser Konvoi von Polizisten und Mannschaftsbus in Medellin auf dem Weg ins Hotel angegriffen worden. Und dabei sind 6 Polizisten, die hinter dem Bus waren, zu Tode gekommen. Die Mannschaft selbst hat diesen Bombenanschlag erstmal gar nicht mitbekommen. Die haben das erst nachher im Hotel erfahren. Und ich hatte zwar diese, das ist auch in Deutschland relativ wenig bekannt gewesen, zumindest bis dahin, wo ich es veröffentlicht habe, aber ich wollte mir nicht anmaßen zu sagen, Eintracht Frankfurt gehört in dieses Buch, es ist mein Verein. Ich wollte es nicht quasi hochheben auf diese Ebene und habe mir erst im Nachhinein, als ich da auch noch später nochmal recherchiert habe, wurde mir erst klar, eigentlich gehört's rein, ja, weil es ist eine Fußballkatastrophe, auch wenn jetzt die Mannschaft nicht zu Schaden gekommen ist. Und ich habe das dann später dann nachträglich veröffentlicht, als Flyer in Fangit vorveröffentlicht und nochmal extra drucken lassen. Und wer das Buch dann über mich haben möchte, der kriegt diesen Flyer entweder noch beigelegt oder er findet es ja auch genauso kostenfrei auf der Seite von AWT.
Aber dieser Text liefert einen guten Einblick in das, was du dort zusammengetragen hast. Mir war das nicht bekannt, dass Wikipedia eine Liste von Katastrophen in Fußballstadien führt. Ich nehme an, dass du das gesehen hast. Das kannte ich vorher gar nicht, dass es da solche Listen gibt. Du hast natürlich andere Termine und andere Daten und das deutlich umfangreicher. Aber dass es so eine Liste gibt, war mir bis dahin unbekannt. Ich nehme an, du wusstest das vorher schon.
Na gut, wenn man recherchiert, was es für Katastrophen gegeben hat, da führt auch kein Weg an Wikipedia vorbei, weil es eben Auflistungen sind. Und du kannst dich danach orientieren, was hat es gegeben. Das heißt nicht, dass du dadurch schon Hintergrundinformationen hast, aber du beschäftigst dich damit, was müsste ich eigentlich noch aufnehmen? Und selbst in diesen Listen sind diese ganzen Katastrophen, die ich hier habe, ja gar nicht enthalten. Ja.
Wikipedia beginnt 1902 in Glasgow bei einem Spiel Schottland gegen England und einem Tribüneinsturz. Was ist denn wann fängt denn dein Buch, in deinem Buch die, oder was ist die erste Tragödie, die du finden und recherchieren konntest?
Also von den Texten auf den Spielen, auf die ich näher eingehe, den Katastrophen ist das tatsächlich auch das erste Spiel. Aber in meinem Buch gibt es einen Anhang, eine Tabelle. Und ich glaube, die geht ins Jahr 1898. Müsste ich jetzt selbst nachschlagen. 1888, wo ein Zaun zusammengebrochen ist und es einen Toten und drei Verletzte gab. Wie gesagt, das ist nur am Ende in Tabellenform vorhanden, wie vieles andere, was ich vorne im Buch gar nicht aufgreife. Ja, also es gibt auch irgendwo Grenzen, nur in Vergessenheit, also ganz das außen vor zu lassen, das wollte ich auch nicht.
Das verstehe ich, aber ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wie du so die Ereignisse ausgewählt hast. Also nun darfst du mir gern so eine leichte Osttendenz unterstellen. Und für mich sind so zwei Ereignisse. Das eine ist das Stadionunglück von Halle 1997. Das ist in der Tabelle, die du gerade beschrieben hast, aufgeführt, wo es zahlreiche Opfer gab. Und dann gab es noch eine Brandkatastrophe in Eindhoven, wo ebenfalls, das ist zweimal der HFC Chemie 1971, wo ein junger Fußballer sein Leben ließ. Und da habe ich mir so überlegt, wie hast du dann entschieden, kommt das rein oder nicht? Oder ja, also wie muss ich mir das vorstellen, diese Sammlung, gab es da irgendwelche Parameter oder hast du einfach gesagt, die so passen und wo eine gewisse Anzahl von Opfern ist oder andersrum, wo vielleicht auch eine Geschichte dahinter ist, wo man zeigen kann, was passierte dann auch seitens der Polizei für Fehler oder wie haben die Verantwortlichen auch versucht, das zu verstecken? Also was gab es so für Gründe, wie ist die Sammlung entstanden der Tragödien?
Wenn man jetzt nur kurz auf die Tabelle schaut, dann ist es tatsächlich so, du musst irgendwo einen Schnitt machen und die war, glaube ich, so bei, das hört sich komisch an, ja, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, wenn es jetzt einen Todesfall gegeben hat, heißt es nicht, dass ich das dann aufgenommen habe, der Schnitt war, glaube ich, so etwa bei 2. Und für die eigentliche, ich nenne es jetzt mal Dokumentation, also den eigentlichen Text, da ging es um unterschiedliche Arten, die ich natürlich abbilden wollte. Das heißt natürlich auch, dass ein Flugzeugabstürze, glaube ich, habe ich alle drin. Dann gibt es aber genauso gut Busunglücke, von denen ich beispielhafte erzähle von den Mannschaften, aber es gibt ja auch Unglücke, wo Fans betroffen sind, wie eben das vorher genannte Zugunglück. Es gab 1999 das Zugunglück von den Fans von Salernitana in Italien, wo kurz vor der Endstation in Salerno der Zug absichtlich in Brand gesteckt wurde, um Unruhe zu verursachen. Also einige Fans wussten, uns erwartet die Polizei am Bahnhof und wir wollen Unruhe sehen, damit wir jetzt ungeschoren davonkommen. Die hatten sich nämlich, als der Verein an dem Tag abgestiegen ist und der Sonderzug nach Hause gefahren ist, vielen Bahnhöfen, ja, Aussetzer, sage ich jetzt mal, geleistet, auch wo unterwegs Steine geschmissen wurden. Und da wollte die Polizei in Salerno eben zugreifen. Und dann haben die einfach unterschätzt, was sie da verursachen, als dann ein Zug richtig gebrannt hat und eben einige Fans zu Tode gekommen sind.
Du hast schon gesagt, also das Thema Transport ist ein zentrales, egal ob Zug, Bus oder Flugzeug. Und dann hat man eben auch sehr häufig das Thema Tribüneneinsturz und oder Massenpanik, die dann letztendlich dadurch oder andere entstanden sind. Das sind so die häufigsten Ursachen für Tragödien. Kann man da so einen gewissen Zeitlauf, also gerade das Thema Tribüneneinsturz, also dass das vor allem im Anfang war und dann später nicht mehr, siehst du da eine gewisse Entwicklung oder passiert alles immer mal wieder? Also
baulich werden die Stadien natürlich über die Zeit sicherer, keine Frage. In dem Sinne passiert weniger was, es sei denn, es gibt Baupfusch. Ist ja genauso, gibt's heute auch noch. Ansonsten ist das Erstaunliche, was das Thema Panik oder Gedränge betrifft. Das Thema ist aktuell wie nie zuvor und zum Teil glaubt man gar nicht. Eigentlich müssten sich doch Verantwortliche, die zuständig sind für das Thema, wie Menschenflüsse stattfinden, wo die langgehen, wo es zur Ansammlung kommt. Eigentlich müssten die doch eigentlich ausgebildet sein und dürften zum Beispiel auch gar nicht Tränengas einsetzen. Aber es gibt trotzdem heute noch Länder, in denen ohne Bedenken Tränengas eingesetzt wird, wo die Leute dann davon weglaufen, eine Panik einsetzt und Menschen zu Tode getrampelt werden. Ja, es muss doch eigentlich Möglichkeit geben, das ohne Tränengas hinzubekommen, dass da kein Lerneffekt möglich ist. Also das ist etwas, was mich schon gewundert hat. Aber das ist so in vielen Ländern. Ja, man hat da teilweise den Eindruck, selbst in modernen Industrieländern könnte es heute noch geschehen.
Ja, ich hoffe, Rainer Wendt hört den Podcast und hört deine Aussagen. Aber ich habe große Zweifel, dass das passiert. Du hast auch Fälle dabei, wo du eben berichtest, ja, dass Verantwortlichkeiten vertuscht werden sollen. Kann man eine Episode herausfinden, wo, als du das so recherchiert hast, wo man wütend wird über das, was da schiefgelaufen ist und wie Verantwortliche sich ihrer Verantwortung entziehen wollen?
Gut, also klammern wir jetzt mal aus das Stadionunglück von Luzhniki, Sowjetunion 1982. Weil das ja eine andere Zeit ist, wo die Machthaber versucht haben, sowas sowieso zu verschleiern, wo das also selbst oben angesiedelt gewesen ist. Dann hast du aber Katastrophen Bradford 1985, das große Feuerunglück. Da war es soweit, dass das klar war, diese Tribüne darf eigentlich nicht mehr so da stehen, wie sie ist. Und es war vorgesehen, dass über den Sommer eine neue Tribüne errichtet wird. Und es war das letzte Spiel dieser Holztribüne, eine Holztribüne, wo Zigarettenkippen nach unten fallen, durch die Lücken dorthin, wo Papier und alles andere auch schon vorher runtergefallen ist. Wo man sich fragt, wenn da unten überall Papier liegt und dann werden Zigaretten runtergeschmissen, warum ist da eigentlich nicht schon viel früher ein Feuer entstanden? Aber auch Heysel, also die Fluchtwege, wo man Menschen in Blöcke einsperrt, und keine richtige Wegeführung ist. Also nicht die Polizisten, wie sie es sonst tun, leiten sozusagen. Und wenn man Fotos von Heisel sieht, wie sie auch in dem Buch drin sind, wie die Menschen an den Zaun gedrückt werden und immer noch mehr von hinten nachkommen, ist es alles nicht mehr nachvollziehbar. Und Heisel ist so ein Beispiel, oder Hillsborough auch, Entschuldigung, wo die Polizei dann auch verschleiert hat. Und wo Hillsborough ist zuletzt, hat die Polizei zugegeben, dass sie große Schuld daran trägt. Ich habe gerade Heisel und Hillsborough verwechselt. Heisel ist ja das Europapokalfinale gewesen. Aber auch da waren das Zustände, die unmöglich gewesen sind. Und Hillsborough, wie du die Fans an den Zäunen siehst, das ist nicht zu glauben. Aber auch Heisel an der Mauer, die ja gebrochen ist, das sind Verantwortlichkeiten bei den Sicherheitsbehörden teilweise. Und das kannst du auch nicht immer nur einfach dann auf Fans abwälzen, wo dann da eine Block den anderen vielleicht angegriffen hat. Das ist, ja, da kriegt man kann sagen, Kloß in den Hals, man schüttelt den Kopf und will es eigentlich nicht wahrhaben.
Für das Thema Heisel hast du auch mit, ja, also betroffen, also mit Zeugen gesprochen, die vor Ort waren, richtig?
Ja, ich kenne tatsächlich zwei aus meinem Bekanntenkreis, die bei diesem Spiel gewesen sind und oder eine gar nicht so viel mitbekommen hat, was alles da gewesen ist, eine andere aber auch eher schon. Und das, ja, letztendlich ist man dann froh, nicht dabei gewesen zu sein, ja. Also, weil du vorhin nach Verschleierung gefragt hast, sowas ist zum Beispiel im Iran gewesen, 2001, wo Fans auf ein Stadiondach geklettert sind und dieses zusammengebrochen ist. Dann ist die Menge so aufgebracht gewesen, dass das passiert ist, dass die quasi gegen die Polizei auch, gegen Sicherheitskräfte vorgehen wollten. Dann ist die Polizei aufmarschiert und hat geschossen auf die Fans und verschleiert wurde letztendlich dann alles. Also die Verantwortlichkeit für dieses Dach, das zusammengebrochen ist, und es wurde auch verschleiert, das, was die Polizei dann angestellt hat. Aber das ist jetzt auch nur ein Beispiel für Verschleierungen, die es gegeben hat.
Und wer weitere Beispiele lesen will über die verschiedenen Tragödien, Schicksale und skandalöse Verschleierungen, dem sei das Fußballbuch Fußballkatastrophen von Jörg Heinich sehr, sehr ans Herz gelegt. Der Link zum Arete Verlag, den findet ihr in den Sendungsnotizen. Ich vermute, Jörg, mit dem Buch warst du bisher noch nicht auf Lesereise, oder? Das ist zu schwer, kann das sein?
Das ist zu schwer und weil es auch so schwer ist, hat es sich leider auch nicht gut verkauft. Ja, muss man sagen, das wurde vom Verlag als auch von mir etwas unterschätzt. Natürlich bin ich als Autor, sage ich, falsch unterschätzt, denn die Leute, die das Buch gelesen haben, haben mir auch entsprechend Rückmeldungen gegeben. Die Kritiken dafür sind auch wirklich sehr gut gewesen. Es sind fesselnde Geschichten. Man kann nicht alles hinterweglesen. Also wenn du in der letzten Folge noch davon gesprochen hast, über die ungewöhnlichen Fußballspiele, dass du da quasi alles durchgelesen hast, wie es dich gefesselt hat, hier musst du eben auch das abschnittsweise dann verdauen, was da passiert ist.
Das liegt teilweise auch an den Bildern und natürlich auch die Bilder, die entstehen beim Lesen, da hast du wohl recht. In jedem Fall kann ich das Buch nur wirklich guten Gewissens empfehlen. Es ist eine gute Zusammenstellung, sind auch viele Dinge dabei. Und ich bin nun schon eine Zeit im Fußball unterwegs, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das ist eine große Arbeit. Sehr zu empfehlen. Den Link findet ihr. Jörg, hab ganz herzlichen Dank für die Vorstellung deiner Bücher, diese unglaubliche Arbeit, die damit verbunden ist. Und ja, alles Gute für dich und vielleicht sieht man sich mal auf einer Lesetour mit dem Buch der ungewöhnlichen Fußballspiele auch im Osten der Republik. Ich würde mich sehr freuen.
Ich würde auch sehr gerne kommen. Ich habe früher schon mal Leipzig zu Groundhopping gelesen. Ich wäre offen, falls es Fanprojekte gibt oder Kulturveranstalter, die können mich gerne kontaktieren und wir finden bestimmt einen Termin.
Und Sie haben schon mal einen guten Eindruck mit dieser Podcast-Episode bekommen. Ganz herzlichen Dank, Jörg. Alles Gute für dich.
Danke, dir auch.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.